Also ich habe die Situation erstmal nicht verstanden. Das war ein ganz normaler Nachmittag. Ich sehe mich noch an der Spüle stehen und wollte so eine Cetirizin-Tablette einnehmen, weil ich so Heuschnupfen hatte. Und ich hatte mich verschluckt an dem Wasser und in dem Moment ist mein Nervensystem explodiert. Also in meinem Kopf war überhaupt gar kein klarer Gedanke mehr. Der einzige Gedanke, der da war, ich habe mich verschluckt und ich bin jetzt hier zu Hause mit den drei Kindern und ich sterbe. Ich stehe jetzt in der Küche und sterbe. Der RTW wird es nicht rechtzeitig schaffen. Das sind die Gedanken, die ja bei Panikattacken nun mal leider aufkommen.
Willkommen zur 59. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Irgendwann ging gar nichts mehr. Der Moment, in dem Brenda zusammenbrach, überraschte sie selbst am allermeisten. Denn sie hatte doch immer funktioniert, war Tag ein, Tag aus für ihre pflegebedürftige Tochter da, bis sie auf einmal selbst an der Atemmaske hing und glaubte, ersticken zu müssen. Eine Panikattacke. In dem Moment wurde Brenda klar, dass nichts mehr in Ordnung war und dass sie so nicht weitermachen konnte. Sie entschied sich schließlich für eine Therapie. Was sie dabei gelernt hat und wie es ihr heute geht, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge.
You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Brenda Meisel. Du bist heute bei uns im Podcast zu Gast und du bist ja eine Mutter von drei Kindern, sage ich jetzt erstmal. Und bevor ich da irgendwie ganz viel erzähle, ja, wie euer Familienalltag so aussieht, würde ich sagen, stell du dich doch einfach mal kurz vor und erzähl uns ein bisschen was über dich und deine Familie.
Hallo, ja, es freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin, wie du gesagt hast, Mama von drei Kindern. Ich habe ein ganz, ganz, ganz volles Leben. Also unsere Tochter, unsere mittlere, ist jetzt 8 Jahre, ist schwerst mehrfach behindert. Das heißt, wir haben eine inklusive Familie. Sie hat noch 2 Geschwisterkinder. Wir haben einen 10-jährigen Sohn und haben einen 6-jährigen Sohn. Und ich gehe noch arbeiten. Ich habe mit Erwerbsarbeit wieder begonnen, nachdem ich 5 Jahre zu Hause gepflegt habe. Mein Mann ist auch erwerbstätig. Das heißt, bei uns ist immer ganz, 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 ganz viel Action im Alltag. Wir haben ein Pflegeteam zu Hause. Wir haben Pflegekräfte. Wir haben ganz viele Ansprechpartner um uns rum, die in so einem, ich sag immer, unser Pflegekonglomerat. Also wir haben ganz viele, ganz viele verschiedene AnsprechpartnerInnen und Menschen, die bei uns in unserer Organisation mitwirken. Also unsere Familienorganisation wird wirklich teilweise geführt wie ein Unternehmen. Also es ist ganz viel Kommunikation, ganz viel Planen. Da ist ganz, ganz viel Leben zu leben. Und ja, wir tanzen durch den Alltag. Das klingt so positiv, aber tatsächlich stolpern wir durch unseren Alltag und ja, uns geht häufig die Puste aus.
Ich wollte gerade sagen, alles, was du jetzt erzählt hast, klang super positiv. Und ich meine, schon ein Leben mit drei Kindern ist, glaube ich, anspruchsvoll. Wenn dann noch irgendwie das Thema Pflege hinzukommt, ist es nochmal eine ganz andere Nummer, sage ich jetzt mal. Und magst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen mitnehmen in euren Alltag, was das jetzt wirklich bedeutet? Ich meine, du hast jetzt so ein paar Begriffe reingeworfen, Pflegekonglomerat. Aber trotzdem klang jetzt alles, sage ich mal, sehr leicht und easy. Aber so war das ja wahrscheinlich nicht am Anfang. Oder wusstet ihr überhaupt, dass eure mittlere Tochter, dass mit ihr was anders ist? Oder wie war das am Anfang für euch?
Ich glaube, wie für fast alle pflegenden Elternteile war das war ein Sprung in ein anderes Leben. Kein Sprung, es war ein Schubs ins andere Leben. So springen würde klingen, als würden wir da so optimistisch drauf zuspringen. Nein, das hat unser Leben komplett geändert. Als unsere Tochter auf die Welt kam, also da war von jetzt auf gleich unser Leben plötzlich anders. Und das haben wir in dem Moment aber erstmal gar nicht so richtig gemerkt. Also ich habe das nicht gemerkt. Das war klar, wir sind auf Intensiv gestartet, waren lange im Krankenhaus, hatten die ersten 3 Jahre war ich in Summe 6 Monate stationär mit unserer Tochter. Wir hatten damals eben auch noch unseren 3-jährigen Sohn, der dann viel mit Papa und mit Oma und Opa einfach zu Hause war. Ich war weg mit unserer Tochter. Und wir haben uns da so versucht reinzufinden in die Situation. Da kam Arztbrief auf Arztbrief. Dann kam die Frühförderung um die Ecke. Dann hieß es plötzlich, ja, können wir mal irgendwie nach einem Krippenplatz suchen? Kriegen wir noch irgendwie eine Betreuung? Ich muss allerdings sagen, dass unsere Tochter, also sie ist jetzt mittlerweile ein Palliativkind. Also wir haben außerklinische Intensivpflege. Wir sind aber nicht so krass gestartet. Also unsere Tochter ist zwar auch schon krank und auch mehrfach behindert auf die Welt gekommen, aber das wurde bei uns von Jahr zu Jahr mehr. Die Diagnosen wurden häufiger. Ich hatte zwischenzeitlich mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Da hatten wir 33 verschiedene Institutionen als AnsprechpartnerInnen. Also nicht einzelne Personen, sondern wirklich Kinderarzt, Frühförderung, Pflegekasse, Krankenkasse. Ich habe da irgendwann mal ein Schaubild gemacht, um mir das selber mal zu zeigen. So, wow, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Weil ich war ja nur, in Anführungsstrichen, nur zu Hause.
Beziehungsweise erstmal im Krankenhaus ist ja auch schon mal anstrengend, sag ich mal. Oder man ist ja eh vielleicht nicht super körperlich fit nach einer Geburt. Dann kommt man in so eine ganz andere Welt. Das heißt, ihr wusstet das vorher wahrscheinlich auch nicht, seid dann so rein katapultiert worden. Und wie du es gesagt hast, eine Diagnose nach der anderen, das macht ja auch emotional was mit einem, oder? Wie ging es dir da als Mutter?
Ich habe das komplett weggeschoben. Also ich bin eine von den Mamas, die nicht, leider muss ich heute sagen, leider nicht weinend in der Notaufnahme gesessen hat, leider nicht weinend auf Station gesessen hat, sondern ich war die Mama, die alles im Griff hatte. Ich war die Mama, die binnen kürzester Zeit den gesamten Ungesundheitszustand ihres Kindes auch auf medizinischer Ebene verstanden hat, recherchiert hat, Studien gelesen hat. Also ich habe mich da in diese Arbeit reingestürzt und habe überhaupt nicht zugelassen, was das emotional mit mir macht. Das kam erst viel, viel später, diese Retourkutsche, dass ich dann gemerkt habe, dieser Dauerfunktionsmodus, den du auf Station ja sowieso hast, weil da kann sich außer dir selber eigentlich niemand um das Kind kümmern. Die sind darauf nicht ausgelegt, ne? So ein schwer mehrfach behindertes Kind, was wirklich 24/7 Unterstützung bei jedweder Tätigkeit braucht. Da sind die nicht drauf ausgelegt. Und ja, da kam dann so langsam Ruhe rein, als die Zeiten häufiger wurden, dass wir dann eben auch zu Hause waren.
Das heißt, du bist der super strukturierte Kopfmensch, der gesagt hat, so, Herausforderung angenommen, ich mach das mal eben. Und die hatten wahrscheinlich auch den Eindruck, oh, das läuft ja alles. Und dann seid ihr irgendwann nach Hause gekommen und du hattest gefühlt erstmal alles im Griff, hast alles organisiert. Oder wie lief das dann weiter? Also gab es dann irgendwann einen Punkt, wo du gemerkt hast, das ist doch alles nicht so easy?
Ja, also ich hatte am Anfang, habe ich für mich gar nicht die Option gesehen, dass das nicht klappen könnte. Also unsere Tochter kam auf die Welt und ich habe überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass ich nicht die Einzige sein könnte, die sich jetzt kümmert und die jetzt Pflege übernimmt. Für mich war das klar, es ist mein Kind, ich bleibe zu Hause. Das sind natürlich auch einfach wirtschaftliche Faktoren, das ist ja auch eine finanzielle Frage. Mein Mann hätte seine Arbeitszeit nicht reduzieren können. Ich war gerade, muss man dazu sagen, ich habe hochschwanger mit unserer Tochter gerade noch die letzten Klausuren an der Uni geschrieben. Also ich war auch noch absolute Berufseinsteigerin. Das war absolut chaotisch. Ich habe nicht in Betracht gezogen, dass ich mir da hätte Hilfe holen können müssen. Und dann ja kam, als unsere Tochter 2 Jahre alt war, kam dann ihr kleiner Bruder auf die Welt. Das ist von einigen Menschen um uns herum auch nicht als so ganz positiv aufgefasst worden. Oder es war viel Unverständnis, was uns entgegenkam, wie wir denn in so einer sehr schwierigen Situation, die wir nun mal einfach zu Hause haben, durch die viele medizinische Pflege, dass wir dann uns jetzt noch für ein drittes Kind entschieden haben. Ja, und das ging dann ein knappes Jahr gut. Und dann kam die Pandemie. Und dann habe ich noch 6 Wochen habe ich noch geschafft. Die ersten 6 Wochen der Pandemie, alleine mit 3 Kindern zu Hause, einem Mann im Homeoffice. Und dann kam der Totalausfall. Dann kam die erste Panikattacke. Und dann hat sich das komplett verselbstständigt.
Und war das für dich dann irgendwie so aus heiterem Himmel oder wie war das? Also die erste Panikattacke, kannst du uns in dem Moment nochmal mitnehmen? Was hast du dann über dich gedacht?
Also ich habe die Situation erstmal nicht verstanden. Es war ein ganz normaler Nachmittag. Ich weiß noch, ich sehe mich noch an der Spüle stehen und wollte so eine Cetirizin-Tablette einnehmen, weil ich so Heuschnupfen hatte. Und ich war vorher laufen, weil ich immer dachte, ich muss mich bewegen. Ich muss jetzt auch mal 1 Stunde raus. Also das wusste ich schon zu dem Zeitpunkt. Ich muss mal, man sagt immer Pause, aber ich musste raus, mal niemanden sehen. Und auf einmal habe ich keine Luft mehr bekommen. Und das konnte ich hatte mich verschluckt an dieser Tablette, an dem Wasser. Und in dem Moment ist mein Nervensystem explodiert. Anders kann ich das nicht beschreiben. Also in meinem Kopf war überhaupt gar kein klarer Gedanke mehr. Der einzige Gedanke, der da war, ich habe mich verschluckt, ich habe aspiriert. Das ist ja nun mal eine Problemstellung, die ich eben auch von unserer Tochter aus kenne. Immer die große Gefahr der Aspiration. Und ich bin jetzt hier zu Hause. Mein Mann war glücklicherweise in dem Moment auch da. Aber wir sind jetzt hier zu Hause mit den 3 Kindern und ich sterbe. Ich stehe jetzt in der Küche und sterbe. Der RTW wird es nicht rechtzeitig schaffen. Das sind die Gedanken, die ich in dem Moment, und die ja bei Panikattacken nun mal leider so gerne damit einhergehen, diese völlig irrationalen Gedanken und Ängste, die in dem Moment aufkommen. Das kam auch der RTW. Also okay. Wir haben es versucht. Mein Mann hat versucht, mich aus der Situation rauszubekommen, aber wir wussten beide nicht. Ersticke ich jetzt wirklich oder ist das Panik? Weil ich bekomme doch keine Panikattacke. Ich habe doch alles im Griff.
Mhm. Du hattest es zumindest noch nie. Das heißt, ihr wart nochmal in so einer Situation, wo man komplett hilflos ist. Und dann kam der RTW und was haben die dann gemacht?
Ne, die wussten sofort, dass das eine Panikattacke ist.
Und was sagen die dann? Ach ja, sie kommen schon wieder runter oder wie gehen die mit sowas um?
Ich hatte richtig, richtig Glück. Da war eine Sanitäterin dabei, die war ganz empathisch. Die hat wirklich, die ist auf mich eingegangen, die hat mich runtergeholt, die hat mich beruhigt. Und also man muss sich die Situation so vorstellen, ich war dann irgendwann nach dem Verschlucken in die oberen Räume gegangen und habe mir von unserer Tochter, die hat Sauerstoff, und habe mir dann so eine Sauerstoffmaske aufgesetzt, weil ich ja gedacht habe, ich ersticke. So, und so haben die mich vorgefunden. Ein Häufchen Elend, zusammengekauert, neben so einem riesen Sauerstofftank sitzend, überhaupt nicht mehr ansprechbar. Ich konnte auch nicht mehr sprechen, also nicht mehr, ich konnte nicht erklären, was los ist. Und dann ist die Sanitäterin mit mir durchs Haus gegangen. Also erst haben wir uns hingesetzt und dann hat sie gemerkt, dass das Sitzen nicht gut tut. Also in Bewegung kommen, den Körper in Bewegung bringen. Und dann haben wir ausprobiert, was funktioniert, ob Berührungen in Ordnung sind in dem Moment oder ob ich lieber für mich sein möchte. Und die waren bestimmt 45 Minuten da, schätze ich, bis die wieder gefahren sind und klar war, okay, ich komme jetzt irgendwie zurecht.
War das so, dass du dann, wenn ich mir das so vorstelle, ist ja aber die krasse Situation, hast du dann, als sie wieder gefahren sind und es dir so ein bisschen besser ging, hast du dann so gedacht, okay, jetzt ist es rum, jetzt mache ich weiter. Oder war das der Moment, wo du gesagt hast, Moment mal, warum ist das jetzt passiert? Irgendwas stimmt hier nicht, ich muss irgendwas verändern.
Nee, jetzt mache ich weiter. Alles okay. Das war jetzt eine einmalige Sache. Ich hatte jetzt einen Nervenzusammenbruch aufgrund des, alle Kinder sind zu Hause, die Situation, Pandemie, keiner da, alles schrecklich. Aber es geht schon weiter, weil auch zu dem Zeitpunkt die Option überhaupt nicht bestanden hätte, dass irgendjemand anderes hätte helfen können, weil unsere Tochter konnte niemand versorgen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keinen Pflegedienst, noch keine Pflegekräfte da, die hätten helfen können. Also es war klar, ich muss.
Kannst du mal so beschreiben, nur damit wir uns das noch vorstellen können, was hast du denn jeden Tag alles gemacht? Also du hast jetzt zwar schon so angedeutet mit Sauerstoff oder so, aber wie sah dein Pflegealltag aus?
Also der Pflegealltag war zu dem Zeitpunkt noch nicht so voll, wie er heute ist. Also wir hatten zwar auch, man steht morgens auf, unsere Tochter braucht, weil verschiedene Organe wie Blase und Darm und das alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, haben wir ganz viel Behandlungspflege. Das heißt, da werden Katheter gelegt, da wird Essen angereicht. Unsere Tochter kann nicht selber greifen, hat keine Kopfkontrolle. Das heißt, wir kämpfen auch bei jeder Tätigkeit gegen die Schwerkraft an. Sie kann nicht stabil sitzen. Und man hat immer die Gefahr, dass sie eben aspiriert. Also unser Tag lebt nach der Uhr. Wir sind getaktet in, ich sage immer Versorgungsrunde. Das ist mein heutiger Begriff. Ich habe jetzt wieder eine Versorgungsrunde, die dauert dann so im Schnitt 90 Minuten. Und davon hat man in der Regel so 4 bis 5 Runden am Tag, wenn sie gesund ist.
Ja, das ist schon eine ganze Menge. Also wirklich wie so eine Maschine, ne? Stelle ich mir das vor, dass du dann ja auch einfach funktionieren musst, weil es geht ja um ihr Leben auch, ne? Wenn sie aspiriert, geht es ja darum, dass sie keine Luft bekommt. Also ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine Angst, irgendwie so ein ständiger Begleiter mit da. Und wie ging es dann aber mit dir weiter? Also du hast dir dann gesagt, okay, war jetzt eine einmalige Sache, ich muss jetzt weiter funktionieren. Und gab es dann irgendeinen Punkt, an dem du gemerkt hast, jetzt kommt nochmal eine Panikattacke oder irgendwas passt nicht mehr?
Ja, das ging direkt nahtlos leider weiter, muss ich sagen. Es ist nicht bei dieser einen Panikattacke an dem Tag geblieben, sondern ich kam aus diesem Angstzustand nicht mehr raus. Die Panikattacke hörte zwar auf, aber diese, und das ist immer ganz schwierig, Menschen zu erklären, die keine Angststörung und keine Panikproblematik haben. Dieses, ich sag immer, stellt euch vor, ihr steht an der Straße und ihr habt das Kind an der Hand und das Kind macht einen Satz nach vorne, was Kinder eben mal so tun. Und dann hat man ja diesen Schreckmoment. Und jetzt muss man sich vorstellen, dieser Schreckmoment, der begleitet dich konstant den ganzen Tag. So war das bei mir. Und das wurde aber immer, immer schlimmer. Also ich konnte dann plötzlich die einfachsten Tätigkeiten nicht mehr machen. Ich konnte in mein Auto nicht mehr einsteigen. Ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, weil ich habe dann natürlich überall an sämtlichen Orten in meinem Alltag habe ich Panikattacken bekommen. Das heißt, jeder Ort war vorbelastet. Und was dann passiert, und das passiert leider ganz, ganz vielen Menschen mit Panikstörung, die Angst vor der Angst. Und die fängt an, dein Leben zu beherrschen. Du hast Angst, dass du in der Situation wieder eine Panikattacke bekommst, dass du in der Situation nicht funktionierst. Wenn ich alleine bin, wäre das schlimm gewesen, obwohl ich das relativ schnell habe aushalten lassen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt dann danach, nach der ersten Panikattacke, wusste ich immer, es ist eine Panikattacke, mir passiert nichts. Also auf rationaler Ebene wusste ich das. Aber ich hatte unfassbar Angst davor, dass mir das passiert, wenn ich alleine mit den Kindern bin und bin völlig handlungsunfähig.
Ja, das kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Also ich glaube, es ist so, wie du gesagt hast, so richtig vorstellen kann man sich es wahrscheinlich nur, wenn man es mal selber erlebt hat. Aber ich stelle es mir irgendwie so vor, dass man permanent in Alarmbereitschaft ist und dass das total anstrengend ist. Also dass du irgendwie so wie gehetzt oder die ganze Zeit angespannt bist und dass es auch körperlich total anstrengend ist. Also warst du irgendwie völlig fertig dann nach so einem Tag?
Genau, also bei mir war körperlich, ich war dauererschöpft. Und ich hatte massivst an Gewicht verloren. Ich war wirklich, man hat mir angesehen, dass es mir nicht gut geht. Also man hat gesehen, dass irgendwas ist. Aber zu dem Zeitpunkt waren ja alle neu in der Pandemie. Das heißt, das Umfeld hat halt gesagt, ja, es ist jetzt halt stressig. Es ist viel, sind 3 Kinder, du bist alleine zu Hause. Aber es gab nur einen Menschen, die mich dann wahrgenommen hatten. Das war eine Mama von einem anderen Kind im Kindergarten, die ich kannte, aber mit der ich zu dem Zeitpunkt noch nicht eng befreundet war. Und die kam nach einem Kindergartennachmittag, wo ich da schon völlig erschöpft angekommen bin, weil ich musste ja mit dem Auto dahin fahren zum Kindergarten und Autofahren war für mich absolute Hölle. Die hat mich beiseite genommen und hat gesagt, du siehst so aus, als sollten wir zweimal zusammen einen Kaffee trinken.
Und hast du dir das dann zugestanden?
Ja, das habe ich angenommen. Bin mit allen Kindern dann dahin gefahren. Es muss ich auch, kann ich jetzt spoilern, ist einer meiner wichtigsten Herzensmenschen, also einer der Menschen in meinem Leben, wo ich weiß, egal, und wenn die Welt untergeht, ich könnte sie immer anrufen. So, und aber auch das war ein Prozess. Ne? Das erste Mal zum Kaffeetrinken hingehen war natürlich trotzdem begleitet von Angstzuständen, von Panik, von Konzentrationsverlust während des Gesprächs und immer die Angst, so irgendwas stimmt doch mit dir nicht, du kannst nicht mal mehr ein Gespräch führen, du kannst auf dein Gegenüber sowieso nicht eingehen. Und du bist völlig unkonzentriert und hast einfach Angst. Aber wovor denn? So diese Situation zu begreifen und sich dieser Situation auch immer wieder zu stellen.
Weil man selber gar nicht weiß, was eigentlich mit einem los ist. Und ich habe jetzt gerade gedacht, weil wir jetzt ja vor einiger Zeit dieser Protesttag war zum 5. Mai für Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung. Und wir als so eine Kampagne haben, schau hin, sei da. Ne, das ist eigentlich das, was den Unterschied gemacht hat, dass eine Person hingeschaut hat und gemerkt hat, da stimmt was nicht. Aber wahrscheinlich hat dann diese Mutter auch irgendwann gesagt, du, ich glaube, du solltest dir mal professionelle Hilfe holen. Oder wie ist sie dann damit umgegangen oder hat sie irgendwie so einen Tipp gegeben oder wie bist du da rausgekommen aus dieser krassen Situation?
Ja, wie du jetzt wahrscheinlich im Gespräch schon gemerkt hast, bin ich ein sehr rational strukturierter Mensch, zumindest auf bestimmten Ebenen. Nee, mir war schon sofort, also eigentlich schon, nach den ersten 2 Wochen mit Angstzuständen und Panikattacken war mir klar, ich brauche therapeutische Hilfe. Ich brauche professionelle Hilfe. Da hilft mir auch kein gutes Gespräch mit einer Freundin, da hilft mir kein, leg dich mal in die Sonne und lass mal die Seele baumeln. Also das war mir schon klar, ich hatte Symptome, die ganz klar dafür gesprochen haben, dass hiermit, hab mal ein bisschen Pause, wir überhaupt nicht weiterkommen werden. Also habe ich im Internet nach einer Therapeutin gesucht. Und habe auch das ganz unverschämte Glück gehabt, dass ich innerhalb von einer Woche einen Termin bei einer Therapeutin bekommen habe.
Okay, das ist sehr schnell. Und bist dann da hingegangen und wie ging es dann weiter?
Ja, ich musste dann halt immer 25 Minuten mit dem Auto hinfahren. Das war schon sehr ungünstig, weil Autofahren konnte ich eigentlich nicht. Und als ich das erste Mal da reingekommen bin, hatte mir mein Bauchgefühl eigentlich schon gesagt, das ist nichts hier. Aber auch das, neue Situation für mich. Ich war vorher noch nie in Therapie. Ich wusste ja nicht, wie sollte man sich denn fühlen, wenn man in Therapie geht. Zumal mein Gefühlsmodus durch die Pflege- und Funktionsjahre davor halt ja auch immer noch völlig abgeschaltet war. So, und dann habe ich ein Rezept, also 12 Sitzungen bei ihr durchgezogen, muss ich sagen. Aber ich wusste zwischendrin schon, das bringt dir gerade gar nichts.
Weißt du noch, woran du das gemerkt hast?
Sie konnte sich zum einen überhaupt nicht in die Situation reinversetzen, wie das ist mit pflegebedürftigem Kind. Das war ein riesengroßes Manko. Und das fand ich viel tragischer, weil sie auch als Expertin für Angststörungen aufgetreten ist, sie konnte einfach nicht verstehen, dass dieser Hinweis, ja, sie müssen das jetzt einfach mal machen, dass der überhaupt nicht dich weiterbringt, wenn dein Nervensystem einfach auf Hochtouren läuft.
Das glaube ich. Ich denke manchmal sowas wie Flugangst oder irgendwas, man kann sich's ja nicht vorstellen, aber irgendwas oder Höhenangst bringt auch nicht, wenn dir jemand sagt, ach, dann ne, mach es doch so und so. Und das ist ja eine Emotion, das ist ja nicht logisch. Also kannst du auch nicht mit Logik kommen, ne? Sondern du musst irgendwie die Emotionen verändern. Und das ist ja nicht so leicht. Ne? Jeder, der schon mal irgendwie einen Wutanfall hatte oder tief traurig war, weiß, dann kann man nicht einfach sagen, so, jetzt wein mal nicht mehr.
Genau. Also das war so, das war bei ihr tatsächlich auch so. Also da kam der Klassiker schon immer, der erste, guten Morgen, Frau Meisel, wie geht's Ihnen denn heute? Da ne, da war für mich eigentlich das Gespräch schon rum, weil ich, wie sollte es mir gehen? Ich bin 25 Minuten mit dem Auto hergefahren, die Situation ist katastrophal, es geht mir schlecht. Aber viel schlimmer waren immer von ihr die Hinweise, Sie müssen jetzt mal Pause machen. Nehmen Sie sich mal Zeit für sich. Sie müssen, das finde ich schon immer ganz, ganz schwierig. Und dann diese Tipps, die man da gibt. Ich denke, es ist uns allen, also alle pflegenden Eltern wissen wohl sehr wohl, dass die mal Pause machen müssen, ganz tief in sich drin, auch wenn sie es nicht eingestehen. Aber das ist ja nicht das Problem, dass wir das nicht wissen würden. Das Problem ist ja, dass wir das nicht im Alltag umgesetzt kriegen, was aber nicht an uns liegt. Und dieses Gefühl wurde mir aber in der Therapie vermittelt. Ich müsste doch nur mal und dann könnte ich auch wieder und dann würde ja auch wieder alles gut werden.
Also du hast dich nicht verstanden gefühlt, weil im Prinzip sie nicht verstanden hat, dass wenn du jetzt sagst, ich nehme mir mal Pause, dass dein Kind dann Gefahr läuft, dass da irgendwas passiert oder dass also dein Kind einfach nicht allein essen kann, dass es sich nicht allein versorgen kann. Und so wie ein Baby kannst du halt auch nicht sagen, so jetzt bin ich mal weg. Ne? Also vielleicht kannst du da sogar das noch einfach abgeben. Aber diese medizinische Versorgung, die auch was damit zu tun hat, dass das Leben in Gefahr ist, ist ja ein ganz anderes Level. So.
Ja, und die Kernproblematik bei mir lag eigentlich viel tiefer. Das habe ich aber dann erst durch die zweite Therapeutin erfahren, weil dann hatte ich wieder richtig viel Glück und habe eine neue Therapeutin gefunden. Und das war der Game Changer. Da sind wir an die Wurzeln gegangen und das ist was, was ich ohne diese Therapeutin nicht geschafft hätte. Also ich bin mir sicher, ich wäre irgendwie auch wieder auf die Beine gekommen. Also ich wäre wieder in funktionstüchtig in Anführungsstrichen geworden. Aber einer der ersten Sätze, die meine neue Therapeutin zu mir gesagt hatte, war, wir sind jetzt hier nicht, um sie wieder funktionstüchtig zu machen. Das ist nicht der Grund dieser Therapie.
Also schon mal so ein ganz anderer Ansatz. Und kannst du, bevor du jetzt erzählst, was dir da geholfen hat, nochmal sagen, hast du denn dann anders gesucht oder wie bist du auf die gekommen? Weil das könnte ja auch vielleicht für andere Eltern mit pflegebedürftigen Kindern sein, zu sagen, ich gucke vielleicht eher nach jemand, der da auch Erfahrung hat. Ne?
Also die Empfehlung, mich an die verhaltenstherapeutische Ambulanz zu wenden, die kam von besagter Freundin, die mich im Kindergarten angesprochen hatte und die hat gesagt, es gibt da sowas. Und die war auch so nett und hat mir natürlich die Telefonnummer geschickt. Also sie hat mir ganz viele Hürden genommen, die dann schon groß sein können. Ne? Die hat mir die Telefonnummer geschickt und hat gesagt, das ist da und da. Und dann bin ich das erste Mal in die verhaltenstherapeutische Ambulanz gekommen. Davor war die Therapeutin einfach eine niedergelassene Therapeutin. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es verhaltenstherapeutische Ambulanzen gibt.
Ich auch nicht.
Und dass da Menschen, also es sind keine fertigen TherapeutInnen, sondern die haben noch Supervision im Hintergrund, wie genau der Aufbau ist, das weiß ich gar nicht. Aber die haben im Prinzip noch MentorInnen im Hintergrund, die sind noch nicht fertig ausgebildet. Das gibt dann Menschen, die vielleicht sich dann denken, weiß ich nicht, die sind ja noch ganz neu, die haben noch keine so richtige Berufserfahrung, vielleicht weiß ich nicht, ob ich denen vertrauen kann. Ich kann allen nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert das aus, weil meine Therapeutin, die war ein Ticken älter als ich und die war mit mir so auf einer Wellenlänge. Die hatte Lust, neu zu lernen. Die hatte Lust, ihre Tools, die sie aus der Verhaltenstherapie mit Menschen hat, die nun mal kein pflegebedürftiges Kind hatten, diese Tools so umzumünzen, dass sie eben auch funktionieren, wenn man ein pflegebedürftiges Kind hat.
Ja, das war ja das Entscheidende, ne? Das ist wahrscheinlich diese Motivation. Man ist noch am Anfang und dann will man vielleicht mehr geben als jemand, der schon 40 Jahre dasselbe macht, so ungefähr.
Das ist die Tragik dahinter. Also im Vergleich zu den zwei Therapeutinnen, die ich hatte, ist das auch so. Vielleicht habe ich da jetzt auch einfach nur Pech gehabt. Ich will da jetzt natürlich auch nicht einen ganzen Berufsstand irgendwie verurteilen. Aber das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe und wo ich wirklich sagen kann, da bin ich ins Arbeiten gekommen. Und man muss auch sagen, also ich muss sagen, das ist Arbeiten. Ne? Therapie bedeutet nicht, ich fahre da einmal die Woche hin und erzähle aus meinem Leben und fahre wieder nach Hause. So hat das nicht funktioniert. Also ich habe Hausaufgaben bekommen und ich musste ganz viel Kopfarbeit machen. Also Glaubenssätze, so dieses, was haben wir von klein auf, ja, gebetsmühlenartig immer wieder in unserem Geiste wiederholt. Das sind ja so Klassiker bei pflegenden Eltern verbreitet. Ich darf nicht ausfallen. Ohne mich funktioniert hier nichts. So, das waren ja auch die Sachen, die ich in meinem Kopf hatte, die Gedanken. Oder ich bin die Mutter. Es ist meine Aufgabe, mich um die Kinder zu kümmern. Die Kinder kommen vor allem und ich komme ganz zum Schluss. Das sind so Gedanken, an die bin ich rangegangen und da habe ich dran gearbeitet. Und dafür brauchte ich in Summe auch fast 80 Therapiesitzungen.
Okay, ja klar, weil wenn man sowas natürlich über viele Jahre sich selber sagt oder wie auch immer die Glaubenssätze entstehen, dann kann man natürlich nicht erwarten, dass es dann innerhalb einer Woche alles über den Haufen geworfen ist. Ne?
Genau, also das ist natürlich auch jetzt abhängig davon, wie stark ausgeprägt die Diagnosen sind. Also ich hatte die Diagnose mittelschwere Depression und Angststörung, so im ersten Zug. Das waren die ersten Diagnosen, die ich bekommen habe. Und damit konnten wir aber dann arbeiten und dann hatte das auch plötzlich einen Namen. Das war für mich auch wichtig. So, okay, da guckt jetzt gerade jemand hin. Ich bilde mir das alles gar nicht ein. Ich bin nicht einfach nur ein bisschen, ja, wie das gerne so abwertend gesagt wird, ich bin nicht einfach nur so ein bisschen empfindlich.
Jemand hat dich verstanden und ernst genommen, ne? Weil ich glaube, das ist eh bei allen, ich sag jetzt mal, psychischen Erkrankungen oder Sachen, dass Leute dann ja nicht in dich reingucken können. Du siehst von außen vielleicht gesund aus und dann, ja, wird es abgetan, ne? Und dann fühlt man sich einfach, ja, nicht wertgeschätzt, so.
Genau, und in der verhaltenstherapeutischen Ambulanz arbeiten die halt mit ganz, ganz viel mit Fragebögen und Auswertungen. Also ich glaube, die ersten zwei Sitzungen, wo ich da war, habe ich nichts anderes gemacht als Fragebögen ausgefüllt und Kreuzchen gesetzt, bis dass man dann überhaupt zur Diagnose kam. Und das war für mich eben auch wichtig. Also ich brauchte, aber ist wahrscheinlich auch Typsache, aber ich brauchte für mich auch einfach nochmal Zahlen und Auswertungen dahinter. Das musste für mich schwarz auf weiß stehen, so als ersten Schritt hin zu: Es ist legitim, dass du jetzt nicht mehr kannst. Und natürlich ist das auch ohne diese Auswertungen legitim. Und das müssen wir uns alle immer wieder und wieder sagen. Es ist legitim, es nicht zu schaffen. Und davon auch unabhängig, wie ausgeprägt die Behinderungen sind, wie hoch der Pflegebedarf ist. Weil ich werde ganz oft mit der Meinung konfrontiert, oh, ich traue mich eigentlich gar nicht so aus meinem Pflegeleben zu erzählen, weil du hast ja das Palliativkind, du hast ja die Intensivpflege. Meine Belastungen sind ja viel geringer. Und dann werde ich immer gleich ganz, ganz, ja, fast wütend, kann man sagen, wenn Menschen mir das sagen, weil ich sage, nein, das ist ein ganz persönliches Empfinden. Belastung ist nichts, was wir von außen beschreiben können. Das ist was, das kommt so tief aus unserem Inneren heraus. Und ich kann auch völlig überlastet sein, wenn ich kein pflegebedürftiges Kind habe. Und das darf nie jemandem abgesprochen werden, niemals. Und das habe ich aber auch erst in Therapie gelernt, zu verstehen. Also ich hatte vorher auch ganz, ganz andere Ansichten und habe Menschen vorverurteilt und habe diese Klassiker, jetzt musst du dich aber mal zusammenreißen. Mhm. So, was wir von klein auf, ich glaube, das ist auch so ein Generationending, was ich so, wenn ich mit anderen so in den 30ern und 40ern mich unterhalte, immer wieder so raushöre zwischen den Zeilen, ne? So diese Option zu, ich sag mal provokant, zu versagen. Die Option gibt's ja gesellschaftlich nicht. Und bei Müttern gibt's sie erst recht nicht.
Ja, und dann ist Emotionen ja auch ein ganz schwieriges Thema, ne? Auch für bestimmte Generationen hat man vielleicht gar nicht über Gefühle gesprochen, alles so weg. Und vielleicht musste man auch in gewissen Konstellationen noch mal mehr oder nicht mehr funktionieren, auch genauso funktionieren. Also ich denke gerade an so eine Situation, wo vielleicht ein landwirtschaftlicher Betrieb da ist, da kannst du auch nicht, ne, da müssen bestimmte Dinge gemacht werden und mussten vielleicht auch Kinder mithelfen, so habe ich schon oft gehört. Und dann kannst du auch nicht sagen, nee, jetzt will ich aber nicht, sondern da musst du, ne? Und dann ist mal, ja, ist jetzt, glaube ich, ein blöder Vergleich gewesen. Aber ich will nur sagen, dass man zu viel unterbewusst mitbekommt und vielleicht auch gar keine Zeit oder nicht das Wissen da ist, darüber zu reden, wie es einem geht, sondern dass einfach erwartet wird, das muss jetzt so laufen, von einem selber oder von außen oder von allem zusammen, so ungefähr, ne?
Ja, also das ist zumindest in meiner persönlichen Geschichte auch einfach ein Kindheitsding, ne? Damit bin ich groß geworden. Das habe ich aber auch dann später auch an zur Studienzeit. Also diese Geschichte wird ja dein Leben weitererzählt, wenn du an diesen Glaubenssätzen festhältst. Und damit schreibst du ja dein Leben auch. Die Sätze sind immer da in deiner Geschichte. Sie beeinflussen, wie deine Geschichte weitergeht. Und für mich war das einfach, sich mit diesen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, war für mich der erste Schritt hin, meine eigene Geschichte wieder umzuschreiben. Ich musste in der Therapie Ziele definieren. Das ist ganz schwierig, weil ich hatte ja ein Ziel im Kopf, ich wollte wieder funktionieren, aber das wurde ja wieder, also es wurde ja gecancelt, das durfte ich nicht nennen. Und dann war mein erstes Ziel, ich möchte wieder glücklich sein.
Mhm, gar nicht so einfach, ne?
Ja, sich das so einzugestehen, dass man das möchte, ist schon mal für pflegende Eltern ganz, ganz schwierig, weil der Alltag verlangt so viel ab. Da sind so viele Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Und jetzt willst du auch noch glücklich sein? Also, ne? Das kann sich ganz schnell widersprechen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, und wie werde ich jetzt glücklich? Was mache ich denn jetzt, damit ich glücklich werde? Wie komme ich denn dahin? Und dann hat mein Alltag ja überhaupt gar keine Pausen und keine Möglichkeiten. Und ich sage immer, ich musste erst mal wieder zu mir selber finden, bevor ich mein Außen, mein Umfeld, die Pflege, die Familie bevor ich diese Organisation wieder in die Hand nehmen könnte und weitergehen könnte, musste ich erstmal ganz tief drin zu mir finden.
Ja, ich habe auch schon oft gehört von pflegenden Eltern, dass sie gesagt haben, ich weiß eigentlich gar nicht, wenn mich jemand fragt, was ist dein Hobby oder was machst du gern, weiß ich eigentlich gar nicht, was ich da sagen soll, weil ich habe ja eh keine Zeit, was für mich zu machen. Und ich habe schon so und so viele Jahre eigentlich nichts mehr gemacht wie ein Hobby. Ich habe da nichts, ne? Oder jemand hat gesagt, ja, mal allein aufs Klo gehen, ist dann schon wie so. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, weil du so erzählt hast und das mit der Therapie und lange, wie hast du es überhaupt geschafft, die Zeit dafür freizuschaufeln, in die Therapie zu fahren?
Das war, ich hatte mir nur eine Regel gesetzt. Also mir hilft es, wenn ich mir Regeln setze. Eine Regel hatte ich mir gesetzt und die war, komme was wolle, diese eine Stunde oder diese 50 Minuten in der Woche, die sind gesetzt und darum wird gebaut. Und ich glaube, ich habe von den 80 Therapiesitzungen 3 Therapiesitzungen absagen müssen, weil eben der Gesundheitszustand unserer Tochter das nicht zugelassen hat oder irgendwas dazwischen kam. Aber ansonsten hat das funktioniert. Und ich habe überhaupt nicht zur Debatte gestellt, und das ist ja auch wieder was, man muss dann auch nach außen kommunizieren, ne, dem Partner, der psychisch gesund ist, der das nur eben aus einer Beobachterrolle mitbekommt, die Familie, die Oma, Opa, denen muss man auch ganz klar verdeutlichen, das hier ist jetzt keine Verhandlungsmasse. Wir verhandeln nicht darüber, dass das nicht, das ist kein nice to have. Das ist kein, ich mache ein bisschen Self-Care, sondern ich muss dahin gehen, weil ich krank bin.
Mhm. Das heißt, hat dann dein Mann auf eure Tochter aufgepasst oder irgendwas? Also, weil ist ja schon immer die Frage, auch mit der, das kannst du vielleicht ja jetzt nicht sagen, dann kommt meine Mutter oder, ne, also du kannst nicht jeden beliebig sagen, wenn es um so medizinische Sachen geht, jetzt kannst du mal kurz aufpassen. So einfach ist es ja nicht, ne?
Genau, also unsere Tochter war damals auch im Kindergarten. Das hat natürlich vieles erleichtert, dass da einfach eine Zeitspanne war. Und ich habe ja so langsam wieder angefangen, die Organisation unserer Pflege in die Hand zu nehmen. Und Überraschung, so hoch wie der Pflegebedarf unserer Tochter ist, haben wir natürlich einen Anspruch auf den Pflegedienst. Das heißt, ich habe die Pflege ausgelagert. Also natürlich mache ich trotzdem noch den meisten Teil der Pflege. Das ist sogar heute noch so, obwohl wir 24-Stunden-Pflege verordnet haben. Natürlich pflege ich immer noch ganz, ganz viel. Aber überhaupt erstmal fremde Menschen in den Haushalt reinzulassen und zu sagen, ich gebe jetzt mein Kind ab, ich gebe die Verantwortung jemand anderem in die Hände. Das war die einzige Möglichkeit, um mich da, um da freizuschaufeln. Alles andere wäre nicht gegangen. Es gibt ganz viele Familien, die haben diese Möglichkeiten nicht. Wo da Kinder sind, die sind zu krank, um in Schule oder Kindergarten zu gehen. Die haben keine Pflegedienste. Und deswegen bin ich immer vorsichtig, weil ich sage, ich habe das gemacht. Aber ich habe halt auch sehr viele Privilegien, die das ermöglicht haben. Ich habe ein stabiles Umfeld. Ich habe Oma, Opa, auch wenn die auf unsere Tochter nicht aufpassen können, wir haben ja auch immer noch Geschwisterkinder. Die mussten in der Zeit ja auch betreut werden. So. Deswegen, da gibt es familiäre Konstellationen, Lebenswirklichkeiten, wo ich leider sagen muss, da wüsste ich nicht, wie wir eine Therapie organisieren sollen. Und auch da muss man sagen, okay, da müssen wir gucken, finden wir eine digitale Lösung. Mhm. Weil die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir digital ganz, ganz viel lösen können. Die Beziehung zu einem Menschen, zu einer Therapeutin, einem Therapeuten ist eine andere, wenn man mit im Raum sitzt. Aber bevor Menschen überhaupt keine Therapie kriegen, ist das so ein Appell, den ich, wenn ich dann mal in die Verlegenheit komme und mit TherapeutInnen ins Gespräch komme, immer direkt sage, denkt die Menschen mit, die das Haus nicht verlassen können. Und da gibt es ganz viele.
Ja, das ist wichtig, dass du das jetzt nochmal sagst und auch so beschreibst, weil trotz allem ist es ja so, dass man die ganze Situation einfach nicht verstehen kann, wenn man nur so einen kleinen Ausschnitt sieht und was es wirklich heißt oder dass dann auch da ganz viele Vorurteile, wie du brauchst einen Pflegedienst oder von außen wahrscheinlich ganz viele Sprüche kommen, dass man sich selber das ja erstmal zugestehen muss und dann das Vertrauen, wie du sagst, das Vertrauen in jemand haben, wenn es auch so, ja, um dieses ganze Medizinische geht, dass wirklich sich jemand genauso gut kümmert wie du, ne? Das ist ja schon schwierig.
Ja, wir haben auch da wieder Glück gehabt. Wir haben Pflegepersonen gefunden, die sind Freundinnen geworden, Vertraute. Mhm. Unsere erste Pflegekraft, die in unseren Haushalt gekommen ist, die ist wie Oma auch für die Geschwisterkinder. Die ist jetzt nicht mehr da bei uns, weil die leider in Rente gegangen ist. Aber die war 5 Jahre bei uns. Also da sind mein Mann und ich schon immer die Linie gefahren. Wir müssen gucken, dass wir mit den Menschen im Haushalt zurechtkommen. Aber wir haben auch Menschen aus unserem Haushalt wieder gehen lassen müssen, weil es nicht funktioniert hat.
Also einfach ehrlich sein oder auch sich trauen, was auszuprobieren und zu sagen, wenn es vielleicht einmal nicht klappt, heißt es nicht, es klappt gar nicht, sondern dann nochmal was auszuprobieren. Aber was mich jetzt eigentlich nochmal mehr interessieren würde, ist, wie geht's dir denn mittlerweile?
Mittlerweile geht's mir richtig, richtig gut. Das kann ich so sagen. Jetzt sieht man natürlich beim Podcast nicht mein Gesicht, aber du siehst, wie ich grinse gerade. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Aber nicht ad hoc, sondern step by step. Also wichtig war für mich, dass ich mir Arbeit gesucht habe. Ich bin von zu Hause wieder rausgekommen. Schrittchenweise. Ich habe mit 15 Stunden Erwerbsarbeit wieder angefangen. Also ich arbeite als Werbetexterin in einer Kreativagentur. Ich wollte nie in die Werbung, aber ich brauchte einen Job. Es hat sich so ergeben. Und bin so dankbar, dass ich jetzt einen Arbeitsalltag habe, wo ich KollegInnen täglich treffe, wo ich Projekte habe, wo ich Aufgaben habe, wo ich sein kann und wo ich tatsächlich auch in schwierigen Situationen, wenn unsere Pflegesituation wieder eskaliert, zumindest häppchenweise mit dem Kopf aus der Pflege rauskomme, weil das war für mich wichtig. Das habe ich durch Therapie gelernt. Ich brauche das für mich. Ich habe das Bedürfnis, dass ich mal stundenweise so tue, als hätte ich gar keine Pflegeverantwortung.
Ja, einfach mal wieder in eine andere Welt rein, ne? Dass man auch noch eine andere Aufgabe, sage ich mal, hat im Leben, als sich um einen Menschen sehr intensiv zu kümmern.
Genau, aber davor, bevor ich angefangen habe, wieder zu arbeiten, habe ich auf Instagram angefangen zu schreiben und fahre da jetzt so zwei Parallelleben. So fühlt sich das manchmal an. Ich habe mittlerweile ganz, ganz viele Kontakte zu anderen pflegenden Elternteilen über Instagram, aber auch so im Real Life. Also ich bin schon sehr mit Pflegethemen auch im Alltag von anderen Menschen befasst und habe auf der anderen Seite eben meinen Beruf als Werbetexterin, wo ich mich mit ja manchmal ganz oberflächlichen Themen beschäftigen darf, wo plötzlich ein Problem etwas ganz anderes ist als das Problem, was ich zu Hause habe, was bedeutet, mein Kind kann jeden Moment versterben. Das sind die Probleme, mit denen ich zu Hause konfrontiert bin. Und auf der Arbeit bin ich vielleicht mit dem Problem konfrontiert, dass eine Kundin meine Worte nicht gut findet. Wir kommen ja ganz schnell so in die Versuchung zu sagen, wenn wir eben ganz große Herausforderungen haben, dass alle anderen Probleme dann so eher so ganz klein sind. Und das wollte ich nie. Ich wollte mich auch mal darüber aufregen können, dass eine Kundin am Telefon gerade richtig scheiße zu mir war. Obwohl ich ja eigentlich sagen könnte, mein Leben, ich habe zu Hause ein Kind, es wird palliativ versorgt. Sie kann jeden Augenblick wieder einen Statusanfall haben. Bei uns kann die Situation von jetzt auf gleich eskalieren. Wir sind immer mit dem Thema Tod konfrontiert. Ich wollte nicht, dass diese Themen bestimmen, was ich sonst noch in meinem Leben als Problem definieren kann.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass du quasi auch mal so banale Probleme haben wolltest und vielleicht da einfach dich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen normal, ist so ein blödes Wort, aber um dich einfach mal anders zu fühlen, nicht immer auf dieser Ebene zu sein, wo alles ganz, ganz schlimm sofort werden kann. Ne?
Genau, genau. Und da hilft mir Instagram auch. Bei Instagram, das ist meine kreative Spielwiese geworden. Da darf ich Content machen, den ich gut finde. Und ich glaube auch, dass zumindest der Rückmeldung von anderen pflegenden Elternteilen hilft das auch anderen Menschen. Ne? Da können wir mal darüber philosophieren, ob es jetzt der Rotton auf dem Nagellack sein soll oder der andere. Gleichzeitig können wir aber auch darüber sprechen, wie wichtig das ist, dass wir über Tod reden, dass Tod und Trauer und wie viel Raum das in unserem Leben einnimmt, dass wir die Gleichzeitigkeit dieser Themen, die in unserer aller Leben präsent ist, egal wie hoch der Pflegebedarf ist, die Gleichzeitigkeit ist immer da, dass wir einen Raum dem geben.
Ja, und ich glaube eben, das ist auch wichtig oder habe ich schon oft gehört, dass man im Endeffekt, ist es auch ja wie so eine Perspektiverweiterung, dass man nicht auf ein Thema, eine Perspektive, sage ich mal, sich alles darum dreht, sondern dass du eben jetzt noch Werbetexte, verschiedene Kunden, ne, vielleicht Thema Mode oder Nagellack oder was auch immer, ne, sowas, also dass man einfach dadurch das Leben ja auch vielfältiger wieder wird, ne, dass man einfach diese größere Bandbreite hat. Und was mich jetzt nochmal interessiert, ich habe vorhin nämlich geschaut, als ich gefragt habe, wie geht's dir? Es war ja, ich hätte fast gefragt, bist du jetzt glücklich? Aber dann hast du so gelächelt, dass ich dachte, ja, so sieht es aus. Und du hast das alles so beschrieben und es klang nach einem sehr langen Weg. Aber gibt es trotzdem irgendwie so eine Botschaft oder eine Sache, wo du sagen würdest, das war so das Entscheidende? Weil ich glaube, alles hätte ja nicht funktioniert ohne die Betreuung, dass deine Kinder betreut sind. Also klar, Schule und so hat man dann automatisch vielleicht für die gesunden Kinder. Aber das andere ist ja auch schon nicht selbstverständlich, dass dein Kind in den Kindergarten gehen kann. Schon da kann es Probleme geben oder einen Pflegedienst. Also was gibt's so eine Sache, wo du sagst, das war wirklich die entscheidende Stellschraube?
Den Fokus auf mich zu rücken. Zu sagen, ich bin jetzt für diesen Moment die wichtigste Person in dieser Geschichte. Ich bin jetzt die Protagonistin. Und das kostet ganz viel Überwindung. Anders wäre es für mich nicht gegangen. Meine egoistische Seite, Egoismus wird ja immer so negativ bewertet, aber in dem Moment musste ich so egoistisch sein und musste sagen, und jetzt fahre ich alle 6 Wochen mit meinem Bruder auf ein Konzert, komme was wolle. Weil meine Angststörung ist ja auch das Problem, die wird nicht besser, wenn man sich mit der Situation nicht konfrontiert. Also bei mir hat das geholfen, mich in diese Situation wieder reinzubegeben. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht immer noch Probleme hätte, wenn ich im Kino sitze oder wenn ich auf einem Konzert bin, wenn da viele Menschen sind. Also ich bin jetzt glücklich, das heißt aber nicht, dass ich die Symptome nicht mehr habe. Also ich habe immer noch eine Angststörung, ich weiß nicht, ob die irgendwann mal weggeht oder ob das jetzt einfach meine Begleiterin ist. Mittlerweile habe ich damit Frieden geschlossen, weil ich weiß, dass ich vom Typ Mensch her einfach so bin, dass ich super gerne über meine eigenen Grenzen gehe. Ich laufe mit Anlauf, sprinte ich gegen Wände, bevor es mich umwirft. Aber jetzt habe ich gelernt, ich darf dann auch mal liegen bleiben für einen Moment. Und das ist sowas, was ich immer wieder im Gespräch mit pflegenden Elternteilen sage. Hört auf, immer wieder gebetsmühlenartig zu sagen, wir dürfen nicht ausfallen, wir dürfen nicht ausfallen. Wenn ihr das nach außen immer wieder sagt, dann wird euer Umfeld auch nicht anfangen, plötzlich euch Verantwortung abzunehmen, weil die kommen nicht auf die Idee. Wir erzählen immer wieder die Geschichte und das ist auch, es gibt Pflegerealitäten, wo das auch so ist. Da ist niemand da, der sonst helfen kann. Aber ich höre es eben auch von ganz vielen pflegenden Eltern, die sagen, wir dürfen nicht ausfallen. Und das, wenn ich sage, ich darf nicht ausfallen oder wir dürfen alle nicht ausfallen, dann lasse ich die ganzen Menschen hinten runterfallen, die ausgefallen sind. Und die fühlen sich noch schlechter, weil es gibt Eltern, die schaffen das nicht. Es gibt Familien, wo die Kinder nicht zu Hause leben können, weil aufgrund der Strukturen, die es nun mal einfach in der Pflege gibt, die ja nun mal nicht darauf ausgelegt sind, dass wir unsere Kinder zu Hause pflegen, weil ja den ganzen Tag man gefühlt nichts anderes macht, als irgendwelche Hürden zu meistern, dass diese Eltern nicht vergessen werden. Ich frage mich, was wäre, wenn da vielleicht vorher von außen schon mal jemand gekommen wäre und hätte gesagt, du siehst aus, als sollten wir mal einen Kaffee zusammen trinken.
Ja, das hat eigentlich bei dir ja den Unterschied gemacht oder war der Auslöser dafür. Oder wenn jemand vielleicht schon im Krankenhaus gesagt hätte, schauen Sie mal, jetzt können Sie sich noch nicht vorstellen, aber es wird sehr anstrengend und hier und hier können Sie Hilfe bekommen. Ne? Also so wie du gesagt hast, dass man im Alltag dann ja oft gar nicht mehr die Zeit hat, jetzt zu recherchieren oder da anzurufen, dann in der Warteschleife oder zu hören, nee, wir haben niemand, Fachkräftemangel. Wenn, wie du gesagt hast, den Schritt schon jemand abnimmt, sagt so, hier ist die Nummer oder ich habe schon für dich angerufen. Ne? Das ist ja auch was wir anbieten, so eine Recherche oder Sozialberatung zu sagen, du schaffst es nicht, gib es ab. Das haben wir im Verein, ne? Dass jemand einfach sagen kann, ich kann es nicht, ich finde keine Pflegekraft, kannst du mal recherchieren und dann quasi unsere Fachkraft sich dann reinhängt und das macht und sagt, und wenn ich dann 10 Absagen kriege, ist für mich emotional nicht so, wie wenn du es bekommen würdest. Ne? So.
Genau, das ist diese kleinen Schritte im Alltag, die für pflegende Eltern zu Bergen werden, weil wir halt nun mal ganz viele, also wir haben ganz viele Steine und dann werden da plötzlich Gebirge draus. Wenn von außen, und ich bin der festen Überzeugung, dass das eine Utopie ist, zu glauben mit einem pflegebedürftigen Kind, dass es komplett ohne Unterstützung von außen geht. Das funktioniert in den meisten Fällen leider nicht. Es wäre schön, aber es funktioniert nicht. Aber wenn von außen bestimmte Steine abgetragen werden würden, die das Leben dann einfach leichter machen, wo pflegende Eltern eben sich nicht ihre kostbare Zeit noch für nutzen müssen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, das ist letztendlich für mich persönlich auch der ausschlaggebende Grund gewesen, warum ich 2024 mit Isa Novak zusammen Plex gegründet habe. Also wir haben ein Startup gegründet, was eben pflegende Eltern auch in den Fokus rücken soll, ne? Wo wir sagen, wir brauchen Lösungen, wir brauchen Tools, die im Alltag wirklich ankommen, also die Lebenswirklichkeit der Eltern verändern. Und zwar nicht den Tipp, mach mal Pause, sondern okay, deine Situation ist wie folgt, wir haben die und die und die und die und die Ideen. Probiere das aus. Also wirklich zu sagen, diese kleinen Dinge, die von außen weggenommen werden können, die man abgeben kann, die aktiv, proaktiv, dass die Eltern nicht weiter selber recherchieren müssen, dass die Eltern sich nicht kümmern müssen, dass die Eltern nicht das Gefühl haben, sie werden im Alltag zermahlen, weil da sind ganz viele Informationen, die jeden Tag reinkommen, Dinge, die man erledigen muss, dass da einzelne Arbeitsschritte abgenommen werden. Und das kann auch Familie, kann das auch gut. Ich habe meiner Mutter damals, da war unsere Tochter 9 Monate, da waren wir ganz lange auf Station, da habe ich meiner Mutter den Auftrag gegeben, finde raus, wie wir eine Tagesmutter finden. Und siehe da, auch meine Mutter war in der Lage, sich darum zu kümmern. Und letztendlich war unsere Tochter dann bei einer Tagesmutter mit 1,5. Ne, als schwerbehindertes Kind, mit 3 gesunden Kindern noch dabei, inklusiv als absolutes Novum in unserem Landkreis. Das gab es nirgendwo. Aber ich hätte das nicht geschafft, mich darum zu kümmern.
Rein zeitlich auch nicht geschafft. Und das heißt, nur um das nochmal kurz, weil du es jetzt aufgeworfen hast, Plix, Seid ihr dann sowas wie dieser Vermittler, den manche vielleicht nicht haben, manche, die vielleicht es nicht abgeben können an ihre Mutter? Oder was macht ihr genau?
Nee, wir vermitteln nicht. Wir entwickeln digitale Tools. Genau, also wir haben Plix gegründet, weil wir eine digitale Anwendung für pflegende Eltern entwickeln. Diese Entwicklung dauert aber noch, ne? So Webentwicklung, Softwareentwicklung dauert. Und parallel muss den Eltern jetzt einfach schon geholfen werden mit Tools, mit Werkzeugen, die sie in ihrem Alltag einfach integrieren können, die wir ihnen einfach zuspielen. Also sei es Anträge, also sowas wie ein Stromkostenantrag. Wir haben so Antragsgeneratoren erstellt, wo Eltern sich durchklicken können, wo sie auf der Couch liegend über ihr Handy Dinge erledigen können, wofür sie sonst vielleicht den Laptop anschmeißen müssten oder die sie vielleicht dann gar nicht erledigen. Also die Idee hinter Plix ist, dass wir diese ganzen vielen Dinge, die wir erledigen müssen, dass wir die auf eine unkomplizierte Art und Weise erledigen sollen. Und das bitte auch im Wartezimmer, wenn ich gerade noch die 3 Minuten Zeit habe. Und dann bitte auch so, dass ich das als pflegendes Elternteil verstehe.
Okay, ja, das kann ich mir vor. Also es geht vielleicht auch eher um Sachen, Behörden, Organisationen oder dass ich denke, jetzt müsste ich da anrufen, aber es ist 3 Uhr nachts. Aber wenn ich es digital machen kann und als Mail, dann funktioniert es wieder oder so, ne?
Genau, also wir haben einen Online-Kurs zur Verhinderungspflege und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Plexinar, weil wir haben ja jetzt heute auch schon ganz viel über Pause gesprochen. Und dieser Ansatz, den ich in meinem Kopf habe, der ist natürlich auch im Plix mit verwurzelt, diese Idee dahinter, wir brauchen Hilfe von außen. Und mit der Verhinderungspflege haben wir natürlich eine Möglichkeit, uns Hilfe einzukaufen als Eltern, aber auch jede Pflegeberatung berät zur Verhinderungspflege. Nur gehen die Eltern dann mit den Informationen zu Hause und die eigentlichen Kernprobleme, die oft davorstehen, also wie gebe ich Verantwortung ab, worüber wir heute schon gesprochen haben? Wie integriere ich Menschen in meinen Haushalt? Wie schreibe ich eine Stellenanzeige? Das sind so Problemstellungen, die können in einer Beratung, in der Regel erfolgen die nicht. Das heißt, die Eltern können mit der Verhinderungspflege gar nichts anfangen. Deswegen haben wir den Kurs online gemacht, dass wenn ich nachts um 3 wieder wach im Bett liege, was glaube ich bei vielen Menschen so geht, hier in unserer Community, dass die sich das einfach auf dem Handy anschauen können, ne? Dass die bei sich sind, dass sie bestimmen, wann etwas stattfindet, weil als pflegendes Elternteil sind wir auf so vielen Ebenen fremdbestimmt und hier können Eltern bestimmen und können sagen, ja, heute ist bereit, heute ist Zeit. Ich will mich seit 3 Jahren um Verhinderungspflege kümmern. Jetzt kann ich mir das auf meinem Handy in kurzen Videos angucken, so wie ich das möchte. Ich muss niemandem eine Frage stellen. Ich kann das machen, was ich für richtig erachte. Ich muss mich nicht belehren lassen. Ne, ich kann einfach so für mich mit dem Thema auseinandersetzen, ohne dass da irgendjemand anders das bewertet. So.
Ja, selbstbestimmt zu einer Zeit, wann ich es will. Und ich muss dann auch nicht ganz viel drumherum organisieren, noch ein, was weiß ich, Erste-Hilfe-Kit oder irgendwas mit einpacken und einen Rolli den Treppenlift runter oder was alles noch mit dranhängt, wenn ich jetzt physisch irgendwo hingehen würde. Und so wie es klingt, ist es so dieses, gerade diese kleinen Hürden aus dem Weg räumen. So, dann habe ich verstanden, was es ist. Aber oh, da müsste ich ja jetzt einen Antrag schreiben, weiß ich nicht wie. Ah, hier hast du schon eine Vorlage. Und dann, okay, ich habe mich entschieden, ich möchte selber Leute anstellen, aber habe das noch nie geschrieben. Was kommt da rein? Ach, hier ist schon eine Vorlage für die Stellenanzeige. Ne? Also so, dass ihr so die ganzen kleinen Hürden aus dem Weg geräumt habt, weil ihr es einfach aus Erfahrung wisst, was man braucht. Ne? So klang das jetzt für mich.
Genau, genau. Und natürlich muss man sagen, Isa ist Sonderpädagogin. Ich arbeite in der Kommunikation. Das heißt, das war natürlich auch naheliegend zu unserer Fachexpertise, die wir haben. Jetzt mal davon abgesehen, dass wir natürlich beides pflegende Mütter sind und dadurch ganz viel Erfahrungswissen mitbringen. Wie gesagt, wir haben natürlich jetzt auch eine Fachexpertise, die wir auf bestimmten Ebenen mit einbringen, weil Kommunikation ist ein Riesenthema. Wir pflegenden Eltern kommunizieren ununterbrochen mit Menschen und oft sind die halt auch empathiebefreit, gerade auf medizinischer Ebene. So. Und diese Skills so zu verarbeiten, dass Eltern damit auch weiterarbeiten können, dass es bei denen noch ankommt, dass sie das auch verstehen, was ihnen das bringt. Das war die Herausforderung und das ist uns im Plexinar richtig gut gelungen, dass ich mir das heute noch unsere Videos immer wieder angucken kann, weil ich gestehen muss, wir haben ganz lange dafür recherchiert, aber wenn du mich heute fragst, wie muss ich das denn, wie viel Geld steht mir denn da jetzt zu und wie ist denn die Konstellation? Ich muss auch nachgucken, mein Kopf kann das auch nicht alles behalten. Und so war uns wichtig, einen Ort zu schaffen, wo pflegende Eltern immer wieder drauf zugreifen können, auf Informationen.
Ja, das klingt nach so einer ganz wichtigen Idee und auch, weil ich habe vor kurzem auch von jemand gehört, der hat gesagt, der hat viel auch mit MedizinerInnen gesprochen und hat gesagt, erst als ich deren Fachsprache gesprochen habe und recherchiert habe, haben die mich überhaupt ernst genommen, ne? Und so ein bisschen auch wie ein Übersetzer vielleicht zu sagen. Und die sehen so viel, vielleicht muss man dann abgehärteter sein, aber zu sagen, wir haben vielleicht doch diesen empathischen Stil für die Eltern, dass sie sich verstanden fühlen. aber vielleicht musst du mit anderen Personen dann anders reden und da haben wir schon mal die Übersetzung für dich vorbereitet, so ungefähr.
Ja, genau so ist es. Pflegende Eltern sind ja in der Pflegeerzählung, sehen wir immer nur ältere Menschen, Seniorinnen, die gepflegt werden. Pflegende Eltern sind ja derzeit noch nicht auf der Agenda. Die sind ja offiziell keine Anspruchsgruppe. Aber es gibt uns ja. Also wir sind in Deutschland 300.000 pflegebedürftige Kinder, deren Eltern sind ja da. Und die wollen angesprochen werden, die müssen wir ansprechen. Im Ernst, wenn ich den ganzen Tag gepflegt habe, gearbeitet habe und abends um 22.30 Uhr auf der Couch liege, dann will ich mich nicht noch mit Fachvokabular rumärgern. Denn dann möchte ich, wenn ich Informationen brauche, ich will die zugespielt kriegen. Ich will da nicht suchen, ich will nicht stundenlang im Internet suchen. Das haben wir alle gemacht, also auch ich, direkt nach Geburt unserer Tochter. Ich habe stundenlang nachts das Internet durchsucht nach Informationen. Aber das können wir besser machen, das können wir leichter machen. Und das kann von bürokratischer Seite aus, also von den Institutionen, die wir kennen, Pflegekasse und Co., die haben da ja kein Interesse dran. Dann würden die Leistungen ja auch abgerufen werden. Und die haben halt auch einfach, glaube ich, die können sich in pflegende Eltern einfach nicht reinversetzen, wie das halt nun mal andere pflegende Eltern machen. Deswegen ist das so wichtig, dass wir einfach diese große Community hier haben. Ne? Auch das, was ihr mit Mein Herz lacht, einfach schafft, kreiert, ne? Dass ihr pflegenden Eltern die Möglichkeit des Austauschs gibt.
Ja, weil da kann man am besten voneinander lernen. Ne? Wir sagen immer, man muss nicht das Rad zum 100. Mal neu erfinden. Man könnte auch weiter vorne einsteigen und es ein bisschen leichter haben. Das haben wir, glaube ich, gemeinsam. Und wenn wir jetzt so von den Sachen reden, was schön wäre, was wünschenswert wäre, dann ist das für mich eine super Überleitung zu unseren Abschlussfragen. Die erste ist aber noch nicht nach dem Wunsch, sondern nach dem Gegenteil. Nämlich, was bringt dich total auf die Palme oder was macht dich so richtig wütend?
Wenn mir jemand erklärt, wie ich mich denn richtig zu verhalten habe.
Ich glaube, müssen wir gar nicht weiter ausführen. Ich kann mir schon vorstellen, vor allem jemand, der deine Situation gar nicht kennt. Und wenn du irgendwie so einen richtig stressigen Tag hast, du hast schon gesagt, du gehst gern auf Konzerte, aber das kann man natürlich nicht immer machen. Gibt es noch was, wie du im Alltag wieder runterkommst?
Kopfhörer auf, Over-Ears, Musik. Und Ruhe dann. Keiner sonst im Raum und ich für mich alleine in meinem Arbeitszimmer sitzen und einfach nur mal existieren für 10 Minuten.
Okay, ich habe schon überlegt, ob du dann auch mal in der Küche tanzt, aber das ist vielleicht auch ein anderer Persönlichkeitstyp. Und was ist dein Herzenswunsch?
Ich wünsche mir, dass wir Familien mit pflegebedürftigen Kindern mitten ins gesellschaftliche Leben bekommen.
Ja, da können wir, glaube ich, 100% dahinter stehen, weil das auch was ist, wofür wir einstehen, von Mein Herz lacht. Also von daher ist das, glaube ich, ein super Schlusssatz und ein Wunsch, den wir alle teilen können. Dann sage ich jetzt vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst und ich glaube, ganz, ganz viele Tipps mitgegeben hast und einfach diese Geschichte zu hören, ist letztlich ja auch Mut zu machen und zu sagen, selbst wenn man ganz, ganz unten ist, wenn man schon zusammengebrochen ist, gibt es einen Weg wieder raus. Und so hast du es geschafft und ich hoffe, dass da viele auch was mitnehmen können. Also vielen Dank an dich, Brenda, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, danke, danke, dass ich hier erzählen durfte, dass ihr hier uns eine Plattform gebt. Total schön, ich danke dir.
Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Vielleicht hast du beim Hören gedacht, so ähnlich fühlt es sich auch für mich an. Das kenne ich doch. Oder du steckst noch mittendrin im Hamsterrad aus Funktionieren und Weitermachen. Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr, dann warte nicht so lange, sondern bitte eine Freundin, deine Mutter oder irgendwen darum, nach einer Therapie für dich Ausschau zu halten. Denn du bist genauso wichtig wie dein Kind. Wir helfen natürlich auch gerne weiter. Auf unserer Website www.meinherzlacht.de findest du unsere Elterngruppen oder für Mitglieder auch die Nummer unserer Beratungsstelle. Lass dir Arbeit abnehmen, damit du wieder ein Stück Luft bekommst. Und wenn du jemanden kennst, der genau diese Folge hören sollte, dann teile sie gerne. Vor allem aber denk immer daran, auch dein Herz darf wieder lachen. Bis zum nächsten Mal, deine Christine.